Hallo und herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Heute melden wir uns aus Köln, aus Gölle. Das ist meine alte Heimat übrigens.
Geil.
Und ich habe heute hier den Tag verbracht oder verbringe ihn beim Creator Golf Cup. Und zwar sind hier ganz viele YouTube Creator und aber auch spannende Partner. Und ich habe mir heute überlegt, da möchte ich mal allen mitteilen oder es können sich Leute auffrischen, die das Wissen noch nicht haben. Wie geht eigentlich Shopping auf YouTube oder warum sollte man das machen? Und ich freue mich sehr, dass ich hier heute Lukas sitzen habe, der uns das per excellence erklären kann. Herzlich willkommen, Lukas.
Ja, hi, freut mich. Danke für die Einladung. Kleines Pendant dazu. Ich habe tatsächlich auch mal in Köln gelebt. Bin jetzt ein bisschen um die Ecke in Langfeld sitzen wir mit der Company. Also für mich jetzt eine halbe Stunde Fahrt oder so. Sehr entspannt. Und wir dachten uns, wir nehmen das auch mal mit. Freut mich, dass ich hier bin und ich bin sehr gespannt auf das heutige Interview. Und ich hoffe, wir können euch ein bisschen die YouTube-Shopping-Thematik vor allem näher bringen und damit ein paar coolen Use-Cases-Beispielen rankommen, um das einfach mal greifbarer zu machen. Weil ich denke, viele haben das einfach noch nicht so auf dem Schirm, das Thema, fairerweise.
Genau, Einkaufen, Shopping. Ich denke, es kennt jeder Zuhörer und jede Zuhörerin kennt dieses Thema. Entweder aus Leidenschaft, weil er oder sie gerne shoppen geht oder weil man sich halt eben ein paar Sachen einfach mal zulegen muss.
Ne? Ja. Ich glaube, jeder shoppt irgendwie.
Ja, irgendwie schon. Ne? Also ein Thema, was wahrscheinlich viele angeht, aber wir wollen jetzt mal so ein bisschen erklären, was können denn Creator machen? Also YouTube, denken ja viele, besteht aus Werbung und damit man Geld verdient, da muss man Werbung machen auf YouTube. Aber es gibt ja so viel mehr. Ne? Also das können wir auch mal erklären. Es gibt ganz, ganz viele, nämlich bis zu 10 Einnahmequellen auf YouTube. Du erklärst uns jetzt mal so ein bisschen die alternativen Einnahmequellen zu den Memberships und den Werbungen auf YouTube. Also Thema Shopping. Du warst selber Creator. Viele kennen dich als Lukas Ortner, als Creator und nicht als Agenturchef.
Als Puki dann entsprechend.
Genau, als Creator. Genau, aber jetzt ist es halt der Agenturchef geworden. Deswegen erklär uns doch nochmal bitte diesen Weg.
Ja. Gerne. Ich mache es kurz, weil ich glaube, sonst sitzen wir hier eine Stunde oder noch länger. Ich meine, ich habe Zeit, aber ich versuche mal ganz grob einzusteigen. Ich habe so vor 13 Jahren begonnen in meiner Jugend. Da war ich ein kleiner Butschi, habe selbst irgendwie meine ersten Mobile Games am damaligen noch iPhone 4S, ganz altes Ding, dann irgendwann auf dem iPad gespielt. Ich war selber leidenschaftlicher Gamer, Mobile Gamer mit Games wie Clash of Clans, Clash Royale später dann. Und irgendwie hat mich das immer motiviert. Gab einen großen Creator in Deutschland, der das gemacht hat, den gibt es mittlerweile nicht mehr, macht mittlerweile auch was ganz anderes, auch spannend, hat ein E-Sports-Team gegründet, Don John mit Tribe Gaming mittlerweile. Ja, und das war so mein großes Idol, Vorbild, long story short, ich habe versucht auch YouTube zu machen. Ich wollte einfach mal loslegen, starten. Wirklich, man kann sich das vorstellen, 360p iPhone-Bildschirm irgendwie aufgenommen mit einer gecrackten Version, keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Hat funktioniert, habe ich hochgeladen. 2 Jahre lang durchgezogen, hatte 1000 Abonnenten. So, Ende der Geschichte. Nee, das war so der Start und ich habe es einfach aus Leidenschaft, als Hobby gemacht, hat echt Bock gemacht. Ich habe selber gern gezockt, ich habe den Leuten dann gezeigt, wie ihr das besser machen könnt und Co. Und um kurzen Rundown, wir machen Speedrun jetzt mal, zu geben. Das hat sich gut entwickelt über die Zeit. Ich habe dann einen neuen Kanal gestartet, ein neues Naming, das hieß dann Puki. Das war so mein Künstlername damals, 2015. Und habe dort dann mit Games wie Clash Royale, später Pokémon Go, schon professioneller mit eigener Kamera, mit Equipment, mit Mikrofon und allem, was ich mir da so zusammengekratzt habe, dann wirklich durchgezogen und daraus tatsächlich dann früher oder später für mich auch einen Job gemacht. Also das war damals nie der Gedanke. Ging schneller als erwartet. Plötzlich hat man bemerkt, man kann damit auch Kohle verdienen. Das war nicht die Intention dahinter, aber natürlich machst du das gerne, was dir Spaß macht, wenn du damit auch noch Kohle verdienst. Es liegt ja auf der Hand. Und dann haben wir das mal weitergespielt oder habe ich das weitergespielt über die Jahre. Jetzt haben wir 2025. Ich bin bei 1,19 Millionen oder sowas, roundabout Abonnenten, also schon ein bisschen was zusammengesammelt und ich habe bis vor 4 Jahren wirklich sehr aktiv daily YouTube gemacht, hauptsächlich Longform, dann auch Shortform und da habe ich mir natürlich als Creator und deswegen denke ich, könnte das auch spannend sein, dass ich ein paar Inputs mal liefern kann, natürlich auch überlegt, okay, wie kann ich Kohle verdienen, wie es dann Thema wurde, wie es dann wirklich mein Ding wurde, mein Hauptjob, dann war es natürlich klar, okay, was gibt's denn noch neben YouTube-Monetarisierung. Ne? Es gibt ja noch weitere Monetarisierungsmöglichkeiten. Einerseits, die jetzt auch bei YouTube selbst implementiert wurden. Andererseits auch noch externe Dinge. Und ja, da kann ich heute gerne ein paar Insights geben.
Schieß los.
Okay, was willst du hören?
Also, wenn ich jetzt einen Shop, fangen wir mal so an. Ich möchte jetzt Merchandise machen. Also dafür muss ich ja, finde ich, kein Creator mit einer Million Reichweite sein, sondern ich muss ja eine loyale, eine gute Community haben. Und der möchte ich ein Produkt, ein Herzensprodukt, ein gut produziertes Produkt oder eins, was ich einfach liebe. Es kann auch ein Hoodie sein oder ein T-Shirt oder whatever. Kann ich ja produzieren und kann es ja sozusagen verkaufen.
Mhm. Ja, richtig. Also ich würde sagen, wichtig dafür schon mal, kenne deine Zielgruppe, das schon mal einzuordnen. Du sagst es genau richtig, du brauchst keine 1 Million Abonnenten, um erfolgreich Merch rauszubringen oder eine eigene Brand. Ich glaube, viel wichtiger ist irgendwo die Zuschauerbindung, irgendwo natürlich auch im Hintergrund die Kaufkraft der Zuschauer, die man natürlich nicht so einfach bemessen kann. Das ist eher so ein Feeling, was dahinter auch steckt. Und bei mir war es damals so, es gab eine Marke, die wir aufgebaut haben, das waren Insider in unseren Videos. Das heißt, es gab so diesen einen fiktiven Charakter, das war der Boxer. Und dieser Boxer, der war halt in jedem Video irgendwie Part. So. Fairerweise natürlich für eine junge Audience, das war dann irgendwie ein cooles Ding für die Kids auch, die haben das gefeiert, der Boxer war dann in verschiedenen Kostümen, jetzt mal vereinfacht gesagt und Co. Und daraus haben wir halt Merch gemacht, weil wir gesehen haben, okay, irgendwo ist der Brandfit da, die Kids, die Zuschauer, die Fanbase feiert das total ab. Und wir haben halt versucht, daraus ein physisches Produkt zu machen. Und dann war natürlich erstmal die einfachste Idee, okay, wir machen mal ein Shirt mit einem Logo drauf. Und das ist ziemlich gut eingeschlagen. Also mit dem ersten Drop irgendwie hatten wir da ein paar tausend T-Shirts verkauft. Und dann hat sich daraus schnell kristallisiert, okay, das kann wirklich ein Ding werden. So, und was jetzt ganz wichtig ist, wie geht man das an als kommender Creator oder als Creator, der schon ein gutes Fundament hat. Erstmal eben kenne die Zielgruppe, kenne vielleicht die Needs deiner Zielgruppe oder das Verlangen deiner Zielgruppe. Was feiert die Zielgruppe an dir? Ich glaube, es ist auch super wichtig, dass man irgendwo eine Autorität hat, beziehungsweise eine Persönlichkeit, besser gesagt. Ich glaube, Merch funktioniert nicht bei jedem Creator, das muss man fairerweise auch sagen. Du brauchst schon irgendwas, wo die Leute auch connecten, relaten können. So. Und wenn du da mal eine Idee hast, und das kann sein ein Plushie, das kann sein ein Kissen, das kann eine Tasse sein, wenn du gern Kaffee trinkst in deinen Videos, ich weiß es nicht, ne? Alles Mögliche. Da mal ein perfektes Produkt zu finden, damit an den Start zu gehen, ich glaube, damit macht man grundlegend nichts falsch. Und zumindest in meiner YouTube Prime war das dann zum Beispiel auch von der Gewichtung des Umsatzes teilweise wirklich das Doppelte oder Dreifache von den reinen YouTube AdSense-Einnahmen. Deswegen, Potenzial ist voll da. Man muss halt irgendwie richtig mit Köpfchen rangehen und sich vielleicht auch irgendwie starke Partner dazu holen, die sowas dann umsetzen können.
Und das macht ihr, diesen Prozess heutzutage. Ne? Man muss dazu sagen, ihr seid eine von vielen Anbietern in diesem Geschäft. Ihr seid jetzt hier mit einer von zwei Partnern, die hier auf dem Event auch sind und mit Creatoren sprechen. Deswegen freue ich mich, dass wir so ein Thema mal zum Leben erwecken können. Aber der Fairness habe ja gesagt, es gibt viele da draußen. Da verlinken wir auch in den Shownotes etwas. Also, ihr seid ein Anbieter und könnt dann quasi junge Creator oder anfangende Creator auch dahingehend beraten. Wie geht so ein Prozess?
Ja, also vorab, das soll jetzt keine Werbung sein. Ich denke auch, dass wir nicht für jeden Case der perfekte Partner sind. Das will ich schon mal vorab sagen. Also wir haben unsere Spezialgebiete, wo wir einfach gut sind, Produkte, die wir gut können. Aber es gibt, wie du schon sagst, natürlich auch neben uns noch einige Mitbewerber, die wir auch sehr willkommen heißen in dem Markt. Das belebt diesen Markt so ein bisschen. Der Markt erwacht jetzt auch so erst ein bisschen immer mehr. Es kommt immer mehr dazu, mehr springen da auf. Ich finde das super.
Entschuldigung, welche Märkte sind denn da schon längst erwacht? Ist das, ich glaube, Korea, Asien sind, glaube ich, große Shopping-Märkte auf YouTube, oder?
Ja, ich denke vor allem Asien, vor allem China. Ich denke, da gibt es schon einen Riesenmarkt für Korea. Wenn du das sagst, wird schon was dran sein. Ich denke einfach, dass das Thema in Deutschland und in der Dachregion generell noch viel mehr Potenzial hat, als es jetzt gerade schon hat. Wie ich begonnen habe, damals mit meinem Merch, gab es noch kein YouTube-Shopping. Heute bin ich super dankbar, dass wir so eine Möglichkeit haben, und dazu kommen wir gleich noch, wie das dann auch wirklich anwendbar ist, diese Produkte auszustrahlen und noch einfacher zu einer Conversion zu kommen. So, Und wie machen wir das? Genau, also grundlegend, das war jetzt eine lange Entwicklung. Jetzt hatte ich meine Creator-Journey so ein bisschen erzählt und vor 4 Jahren bin ich mit einem guten Kollegen, mit dem Niklas, auf die glorreiche Idee gekommen, Looney One zu gründen. Wir kommen eigentlich dann aus dem klassischen Influencer-Marketing, haben neben, ich sag mal, diesen AdSense-Einnahmen für Creator dann auch schon Werbekooperationen, Kampagneneinnahmen generiert. Das heißt, klassisch Werbekooperationspartner X bucht ein Placement, eine Platzierung über einen Zeitraum von Y und vereinfacht gesagt, wir wickeln den ganzen Kram ab, wir machen die ganze doofe Arbeit, der Creator darf sich auf den kreativen Prozess fokussieren und jeder ist eine Win-Win-Win-Situation. Also Kunde hat am besten einen schönen Outcome, ein schönes Ergebnis, vielleicht schöne Engagement-Rates oder vielleicht auch schöne Conversions am Ende. Wir zwacken uns da einen kleinen Teil ab, dass wir davon leben und der Creator kriegt natürlich auch einen nicht allzu kleinen Teil. So, und dann kam vor ungefähr 1,5, 2 Jahren dieses Merch-Thema dazu, wo wir gesagt haben, wir nehmen das selbst in die Hand, weil ich habe damals als Creator schon Merch gemacht, auch mit anderen Partnern, deswegen sage ich auch, jeder hat da seine Daseinsberechtigung und ich denke, das war auch für meinen Kickoff damals super. Also ich glaube, da hätte ich mir keine besseren Partner wünschen können. Und ich habe das gesehen, es hat funktioniert und dann kam eben dieser Gedanke, okay, lass uns das selber machen. Ich glaube, wir kennen die Needs von der Zielgruppe noch einen Ticken besser, weil wir näher dran sind, weil ich als Creator, ich bin mal so frech und sage mal voraus, ich kenne halt meine Zielgruppe besser als Person XY, deswegen müssen Impulse auch von mir kommen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das selbst und haben Looney Merch als Brand gegründet und machen damit jetzt Creator Merch seit 2 Jahren von klassisch Textilien, T-Shirts, Pullis, Caps, Hoodies, Sweatshirts, so ein Kram, Jacken, Windjacken, LED-Lampen, also wirklich ganz großes Portfolio.
Kannst du ein Beispiel nennen? Also ich habe zum Beispiel eben auch Jo Jonas Brawl Stars gesehen, der ist ja der erfolgreichste Creator letztes Jahr gewesen auf YouTube.
Ja, was Glückwunsch die Subs nochmal, angeht. Jonas.
Ja. Ich denke, da arbeitet ihr zusammen, weil ihr habt viel rumgehangen zusammen.
Ja, also mit Jonas entwickeln wir neben seinem Merch gerade auch eine eigene Brand. Das ist vielleicht noch ein spannender Punkt, wo auch YouTube Shopping wieder ein interessantes Thema für uns wird. Aber grundlegend, genau, auch Jonas hat bei uns ein Merch-Produkt. Das ist jetzt bei ihm der Jo Jonas Merch und das ist halt sein Logo beziehungsweise sein Charakter teilweise in verschiedenen Abwandlungen. Dann gibt es mal die Winter Edition mit ein bisschen Weihnachtsdeko oder so mal als Beispiel oder halt die neutralere Edition, die dann immer verfügbar ist. Wir arbeiten da meistens auf so einem Drop-Prinzip, das heißt limitierte Artikel, grundlegend immer eine Verknappung. Die Dinge gibt es dann vielleicht für ein Wochenende, sind dann ausverkauft und dann gibt es erstmal, dann ist erstmal Ruhe. Dann gibt es vielleicht 2 Monate später wieder was. Um da so ein bisschen für die Fans, wenn ich das so sagen darf, nochmal diese Besonderheit zu schaffen. Das ist noch mal cooler, wenn das limitiert ist und nicht jeder hat. Andererseits haben wir natürlich auch Sachen, die immer online sind, so als kleine Baseline. Genau, und Jonas macht dann hauptsächlich gerade T-Shirts, Pullis und Handyhüllen für seine Zielgruppe im Mobile Gaming. Natürlich smart. Und eine LED-Lampe hat er so fürs Nachtkästchen.
Mhm. Ja. Und das verkauft er auch über seinen YouTube-Shop, ne? Über seinen YouTube-Kanal.
Genau. Und da kommt jetzt eben dieses geile Thema, muss man wirklich sagen, mit ins Spiel, wo mittlerweile jeder Creator die Möglichkeit hat, seine Produkte auf YouTube zu verknüpfen. Technisch gesehen funktioniert das auch mit einem Creator, der vielleicht seinen eigenen Shopify-Store hat, ne? Da braucht es jetzt grundlegend keinen Partner wie Looney Merch. Wir machen das natürlich genauso. Das heißt, am Ende ein Creator, der bei uns gelistet wird, die technischen Details spare ich euch. Das geht hintenrum in irgendeine Datenbank rein. Ich hinterfrage das gar nicht mehr. Wir haben da gute Leute, die sich darum kümmern. Und dann geht das rüber zu YouTube und der Creator hat dann die Möglichkeit, auf seinem Kanal auszuwählen, welche Produkte er angezeigt haben will, im Shop-Tab, also in der Kanalübersicht. Und mittlerweile auch seit geraumer Zeit Timestamps in Videos und unter den Videos. Und Timestamps funktionieren für sowas halt perfekt, weil du machst vielleicht eine gerade sehr organisch integrierte Werbung für den Merch. Du trägst den vielleicht und machst einen Call to Action, sagst, okay, ihr könnt den Merch jetzt kaufen auf xy.shop.de oder wie auch immer. Und gleichzeitig gibt es dann ein kleines Pop-up bei YouTube mitten im Video und die Leute können direkt zum Shop und können converten.
Warum ist das so wichtig? Weil die Psychologie des Kaufens einen Impuls hat, ne, vorher. Also.
Ja, guter Punkt. Grundlegend, ich denke mal, ja, sowas wie Impulskäufe gibt es auch. Ich denke, vor allem in der Zielgruppe, wo wir uns bewegen, ist das eher eine bewusste Kaufentscheidung, die dann auch im Nachgang passiert. Das hängt natürlich ganz davon ab. Also die Kunden am Ende, die bestellen bei einem Jojonas, sind natürlich dann überwiegend die Eltern. Also ein Kind, ich nehme jetzt mal als Beispiel 8 Jahre, ungewöhnlich, dass der Benjamin dann rumläuft mit seiner eigenen Kreditkarte und da einen Impulskauf macht und Merch kauft. Das ist nicht in dem Fall nicht der Case. Die Eltern kaufen, und das ist dann eine Entscheidung, die streckt sich teilweise über ein paar Tage. Deswegen nutzen wir auch immer Promo-Phasen vorab, dass dann zum Drop-Tag eben die Kaufentscheidung im besten Fall schon getroffen wurde. Aber absolut richtig, ich glaube, vor allem in anderen Märkten gibt es genau diese Impulskäufe, wo dann ganz schnell eben konvertiert werden kann. Und das ist wirklich super easy. Du klickst einfach nur drauf, bist schon im Shop und kannst zum Checkout gehen.
Mhm. Ja. Okay, und wenn man jetzt so schaut als Creator, kann man, wie gesagt, sein Einnahmenportfolio vergrößern, verändern, breiter aufstellen. Mhm. Und das ist also da, wo ihr auch euren Creatoren YouTube empfehlt, oder? Dass das gut läuft. Ich denke, unbedingt. Du hast nicht nur mit Jonas gute Erfahrungen, sondern auch mit anderen. Also das ist jetzt ein Einzelfall.
Ja, unbedingt. Also fairerweise, wir arbeiten ausschließlich mit YouTube, was das Thema Shopping angeht. Wir finden einfach, die Lösung auf YouTube ist somit die beste. Und damit will ich jetzt grundlegend keine anderen Plattformen schlecht reden, aber es funktioniert einfach. Es ist der Case bei uns nach mehreren Testings ist unfassbar. Also wir haben teilweise Creator, die haben auf ihre Produkte im Monat teilweise 3-4 Millionen Impressionen. Und das nur, weil die unter den Videos gelinkt werden oder in einem Timestamp oder auf der Kanalseite. Also das ist halt einfach super anwendbar, jetzt schon, super integriert, wird auch angenommen. Und demnach war für uns klar, wir gehen da auf YouTube, und da sitzt auch vereinfacht gesagt, eine kaufkräftigere Zielgruppe als bei vor allem super, super Shortform, gar keine Aufmerksamkeitsplattform, ne? Was grundlegend ja nicht negativ ist, aber vor allem bei Longform sehen wir, dass Shopping super gut funktioniert. Shortform haben wir fairerweise noch keine Referenzen, vor allem jetzt auf YouTube, aber Longform-Zuschauerbindung ist viel höher. Ein Video wird im Schnitt vielleicht 6, 7, 8 Minuten geguckt. Die Leute können wirklich irgendwie relaten mit dir als Creator, und
Das wäre jetzt meine Frage wissen. Was man viel von Creatoren auch hier im Podcast hört, ist, dass es sehr, sehr viel auf YouTube wird gesagt, sind loyale Communities von den Creatoren. Das heißt, man setzt sich mit den Produkten auch auseinander. Wahrscheinlich ist jetzt mein Verdacht etwas tiefer gehender es ist halt eine höhere Emotionalität wahrscheinlich da, weil die Bindung zum Creator enger ist.
Absolut. Ja, ist einfach so. Ne? Die Leute sind länger dran, es ist eine höhere Zuschauerbindung, und am Ende resultiert daraus natürlich auch, jetzt mal in Zahlen gesprochen, eine höhere Click-Through-Rate, eine höhere Abschlussrate am Ende, und da ist halt einfach mehr drin, da ist mehr los, wenn man das so sagen darf. Ja
wenn ihr jetzt, nochmal technische Frage, ich als Rheinländer schwierig mit diesem CH und SC, hast du das auch in Leichlingen?
Ich bin ja Österreicher gebürtiger, das kommt sowieso jetzt noch, also ich sage sowas wie, nicht Chemie, sondern Chemie. Ich werde dafür auch immer gemobbt. Nein, natürlich nicht. Aber
ich weiß ja, was du meinst, und du weißt, was ich meine. Ja. Also wo lagert denn, das ganze Zeug dann? Macht ihr alles für den Creator oder sind da die Kistenberge im Keller vom Creator?
Nee, also wir sind eine Full-Service-Lösung. Creator kommt zu uns, bringt einen Impuls, eine Idee, kreativen Input, darf natürlich das Produkt mitgestalten. Das muss ja am Ende auch sein Produkt sein. Er muss dahinter stehen können. Wir setzen alles um. Also wir bauen die Shops, wir sourcen Produkte, wir machen den ganzen Sample-Prozess bis hin zum finalen Produkt. Wir produzieren teilweise selbst, wir veredeln in Deutschland, in Langenfeld bei uns. Im Prinzip, ganz vereinfacht gesagt, kommt dann Logo auf ein T-Shirt drauf. Ne? Wir verschicken alles aus Langenfeld. Wir machen Rückabwicklung, Kaufsupport, den ganzen Kram in-house. Das heißt, der Creator, vereinfacht gesagt, kriegt von uns als Partner jeden Monat eine Gutschrift über x Euro, je nachdem, wie viel halt verkauft wurde. Und bei uns sieht so ein Deal standardgemäß so aus: Größenordnung, der Creator verdient vom Nettoumsatz von dem Produkt zwischen 30% und 45%. So, das ist gut. Da kann schon einiges gehen, vor allem wenn man eben dann eine große Zielgruppe hat und viele Produkte verkauft. Ne? Also einfaches Mathe, aber klar, logisch.
Welche Genres oder Bereiche von Creatoren gehen denn besonders gut?
Ich würde sagen, in unserem Case Gaming allgemein, jetzt mal groß Überbegriff, wenn wir es noch mal ein bisschen runterbrechen. Mobile Gaming jetzt mit so einem Fall wie einem Jo Jonas, aber auch Entertainment mit einem Fall wie Lukas Brawl Stars mit Burger Pommes. Auch super erfolgreich, das Ding da.
Ja, ich habe eben Burger Pommes Hoodie gesehen.
Ja, geil.
Oder Pulli, weiß nicht, was es war, aber da war auf jeden Fall, stand es drauf.
Ja, guck.
Also das habt ihr auch gemacht.
Das machen wir auch, ja. Und also wahrscheinlich sind die Jungs sogar mit Burger Pommes so unser größter Case, die da mittlerweile, ich will keine Zahlen offenlegen, aber wirklich einige Zehntausende Dinge schon verkauft haben über den Online-Store und bestimmt auch einen ziemlich großen Teil über YouTube Shopping.
Es klingt sehr groß. Wie viele Leute hast du dann in der Agentur?
Wir sind jetzt 27. Bald kriegen wir noch Unterstützung. Ich freue mich super drauf. Ich wollte unbedingt irgendwann mal ausbilden und jetzt dürfen wir ausbilden. Ab August geht's los. Ab 1.8. Einmal in E-Commerce, Kaufleute für E-Commerce und einmal für Marketingkommunikation. Dann sind wir insgesamt 29, also knapp 30. Ist noch gut überschaubar, ist eine schöne Größe. Ich bin super dankbar, dass wir an dem Punkt sind. Ich hätte damals nie gedacht, dass das irgendwie realisierbar ist. Aber
wie alt bist du jetzt, wenn ich frage?
24.
Also 24?
Früh begonnen.
Oh mein Gott, wenn ich das mal überlege, was ich in dem Alter gemacht habe. Nicht sowas. Sehr spannend. Hut ab, was du da aufgebaut
aber
hast.
Aber das ist ja auch nicht, geht ja nicht nur auf meine Kappe. Ich denke, ich habe da bestimmt wertvolle Impulse geliefert. Aber unser Team, ich glaube, das ist das beste Team. Und falls ihr das hört, das darf ich jetzt auch mal so sagen, was man sich wünschen kann. Ohne die wäre dann natürlich um Weiten gar nicht so in die Richtung möglich gewesen.
Ja. Wie viele Creator sind da als Kunde insgesamt so?
Ja, also wir bei Looney Merch jetzt dediziert sind es 55, gerade wachsend. Also wir suchen auch gerade noch ein paar Creator, ohne jetzt zu sehr Werbung zu machen. Hallo, kommt zu uns. Nee, ja, 55.
Ja, ich denke, deswegen seid ihr auch hier. Hier sind ja, ich glaube, 150 Creator heute und spielen Golf, mehr oder weniger schlecht.
Für
sehr
uns
lustig.
Eine geile Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, die Creator können sich ein eigenes T-Shirt printen. Das heißt, wir haben eine Maschine, eine kleine aus dem Lager mitgenommen, weil die große ein bisschen zu sperrig wäre, aber grundlegend hands-on, jeder darf hier hingehen, darf sich ein T-Shirt printen, sieht auch schon mal, wie sowas funktioniert, sieht diesen Prozess dahinter und klar, am Ende für uns natürlich ein cooles Ding, mal ein bisschen Awareness spreaden und wir wollen dahingehend natürlich auch noch wachsen. Also ein paar Creator dürfen es gerne noch sein. Wir suchen gerade vor allem Creator, die eine riesen Reichweite mitbringen und wirklich eine eigene Vision haben, eine eigene Brand bauen wollen. Also da sind wir jetzt vor allem auf diesem Trichter, dass wir anfangen, nicht nur einen Merch-Artikel zu bauen, sondern darum wirklich eine Brand, was Nachhaltiges, wo der Creator auch langfristig davon gar nicht mehr 100% nur von sich alleine abhängig ist. Das kann natürlich dann auch von anderen Creatoren beworben werden und. Also da
gibt es da einen Case als Inspiration, wo du sagst,
ja,
da möchte ich mal hin mit einem
okay,
oder einer?
Okay, als Inspiration, den es gerade gibt, den wir nicht machen.
Weltweit.
Weltweit,
Mr.
ja.
Mr. Beast.
Mr. Beast, klar, ist jetzt so eine Standardnummer, aber ich denke auch, wenn wir einfach mal nach Deutschland gucken, die sämtliche Sachen wie Happy Slice mit Happy Chips und so von Trimix und Knossi, ne, das sind natürlich schon Hausnummern, klar, ist nochmal ein anderer Markt, Lebensmittelbranche und Co., da steigen wir bewusst noch nicht ein, sage ich mal vorsichtig, das können wir nicht, vereinfacht gesagt. Klar, aber so von der Dimension her, sowas natürlich super. Und da bauen wir jetzt mit Jonas eben gerade eine Mobile Gaming Accessory Brand. Denkt man sich so, okay, Mobile Gaming Accessories, was wollt ihr von mir? Ich glaube, vor allem Mobile Gamer können relaten, vor allem Leute, die viel zocken. Es gibt so ein paar Gadgets, die wir machen. Das heißt, das ist jetzt das erste Produkt, wären Fingersleeves. Das sind so Sleeves. Ich glaube, man kennt das vor allem jetzt eher aus dem PC-Gaming. Da kommen diese Armsleeves, dass du einfach so ein bisschen am Tisch mehr Grip hast und so. Einfach ein besseres Gefühl. Und fürs Handy hast du dann so Fingersleeves, die packst du auf den Finger, hast mehr Präzision, rutscht nicht so ab, Schweiß spielt keine Rolle und kannst einfach präziser zocken. Also vor allem für diese Zocker-Community halt ein geiles Produkt. Und da bauen wir jetzt langfristig eine Brand, Taptics heißt das, auf mit Jonas, die aber dann langfristig auch mit anderen Creatoren beworben wird. Und da auch wieder der Fall. Und da haben wir zum Glück das Privileg als YouTube-Shopping-Partner, dass wir auch von unserem Channel auf X-Channels ausspielen dürfen, heißt es nicht, dass wir einfach sagen, okay, ich spiele das jetzt hier bei dem Kanal aus. Der muss das natürlich einmal bei sich einrichten, aber dann kann da natürlich noch ein bisschen mehr Traffic drauf kommen.
Mann, mega spannend. Ich finde das super. Wie du dich entwickelt hast und wie YouTube immer ja schon, seitdem du Teenager warst, in deinem Leben ist und was du jetzt da aufbaust, dir als Unternehmer. Hut ab.
ja, man kann es manchmal nicht so greifen, aber cool. Also muss man auch sagen, ich finde es cool, was da passiert ist, und ich bin super dankbar einfach dafür, dass ich gerade in dieser Situation sein darf und da einfach mein Hobby zum Beruf machen durfte und mich da verwirklichen darf.
Sehr beeindruckend, dir heute hier über die Schulter zu schauen, mit dir zu reden. Vielen lieben Dank, Lukas Ortner, und deiner ganzen Company.
Ja, danke dir für die Einladung. Hat
und
Spaß gemacht.
Wir sehen uns demnächst und vielleicht heute hier noch beim Barbecue.
Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao. Ja, wir machen weiter hier im zweiten Teil für den Creator-Podcast vom Golf Cup hier beim Creator Collective in Köln. Und ich habe den zweiten Experten hier und ich freue mich sehr, dass er hier sitzt. Hannes Kautz von Hoodie Who. Welcome, Hannes.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich würde gerne erstmal ein bisschen einsteigen mit dir als Person, wo du herkommst, was du so machst, was du gemacht hast. Und ich werfe mal in den Raum Abi Home. Also du bist ein Unternehmer, du bist ein Gründer. Ich glaube, damit hast du angefangen. Kannst du da mal ein bisschen eintauchen, was ist Abi Home?
Ja, es gab sogar noch eine Firma davor. Genau, ich habe quasi zu meinem Abi passend die Shirts gedruckt und die Abi-Zeitung und habe mich damit quasi auch nach dem Abi direkt selbstständig gemacht. Und da ist Abi Home ist daraus gewachsen, war damals so die erste Organisations-App halt für Absolventenklassen, also hauptsächlich Abiturienten.
Wann war das?
Die App haben wir 2016 übernommen von Florian Schwenkert, ganz lustig, der ist mittlerweile CEO bei Coro. Nochmal vielen Dank, Florian. Und dann hat sich das ja relativ schnell entwickelt, dass wir da auch Marktführer waren. Ich glaube, wir machen immer noch so, wie sagen, die Hälfte aller Abi-Zeitungen gut in Deutschland und ein Drittel der Textilien so für Abiturjahrgänge. Genau.
Wow, also du hast Abi 2016 gemacht?
Nee, ich habe Abi viel früher gemacht. Dazwischen hatte ich noch eine Bettwäschenfirma und ich habe auch mal Textil studiert. Also so ein bisschen Vorwissen ist da, auch wenn ich gefühlt alles vergessen habe. Genau.
Aber dein Metier ist Textil, ja? Also ja, nicht mainly. Nur. Also es zieht sich ein bisschen durch deine Biografie, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Irgendwie bin ich davon nicht losgekommen.
Jetzt haben wir hier eben gestanden an eurem Stand von Hoodie Who und es ist eine ganz tolle Kollektion entstanden für den Golf Cup hier, der Creator. Ja, ihr seid auch in diesem Bereich tätig, also ihr partnert mit Creatoren, ihr helft denen, aber beschreib du mal ganz kurz euer Kerngeschäft. Was macht ihr?
Ja, also unser Kerngeschäft ist erstmal Produktion von Textilien. Also uns gehört wirklich, das muss man immer dazu sagen, zu 100% eigen, eine eigene Textilproduktion in der Türkei. Und wir haben halt ein großes Büro in Essen mit knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen, halt von Textildesign, Schnittgestaltung, aber halt auch Grafikdesign. Wir haben eine Publishing-Unit, die halt sich um Bücher, Buchprojekte kümmert, eine Sourcing-Unit, wenn es dann halt auch nochmal ein Kuscheltier sein muss. Und ich würde sagen, mittlerweile kommen so 70% unserer Kunden aus dem Creator-Bereich und 20 wahrscheinlich aus dem Vereinsbereich. Also wir dürfen auch für viele große Vereine noch arbeiten, was jetzt Schalke, BVB, Nürnberg und ganz vereinzelt haben wir halt noch irgendwie Corporate Wear, also für Firmen.
Und du bist, also muss dazu sagen, es gibt ja viele Firmen da draußen. Wir haben jetzt eben heute zwei hier rausgepickt, die wir vorstellen wollen. Also ihr seid quasi, ja, wie kann man das denn nennen? Merchandise-Partner für Creator?
Ich versuche
immer. Ist das zu klein gefasst?
Ja, wir haben quasi ja schon versucht, im Namen uns ein bisschen zu differenzieren, weil gerade es gibt ja viele Firmen, die irgendwie das Namen Merch oder Shirt oder so im Namen trugen, und dann haben wir uns schon gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal ein Hoodie und dann irgendwie Hoodie Who, und es gibt ja Hoodie Who, das Nachtgespenst, und dann so als Ghost Producer, das ist jetzt mittlerweile die offizielle Herleitung unseres Namens. Die andere erzähle ich dann vielleicht nochmal, okay, wenn wir uns mal privat treffen. Wir wollen schon eigentlich, die Grundidee ist, Creatorinnen und Creatoren, aber halt auch kleinen Labels oder kleineren Vereinen die Möglichkeit zu geben, wirklich verlässlich Textilproduktion oder andere oder auch Bücher zu veröffentlichen ohne einen Verlag, mit einer fairen Bezahlung. Und das halt wirklich mit einem absolut transparenten, zuverlässigen Service. Und deswegen haben wir uns halt auch dafür entschieden, wirklich zu sagen, okay, wir springen ins kalte Wasser, mieten in der Türkei mal eine Halle an und stellen mal Nähmaschinen rein und lernen dann, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Wann war das genau?
Gegründet in der Türkei haben wir Ende 21 und die Produktion haben wir aufgemacht Frühjahr 22. Und das war dann jetzt auch eine sehr steile Lernkurve, ja.
2021 hört sich für mich jetzt aber auch noch nicht so lange an, aber du hast eben gesagt, schon viele Erfahrungen gemacht. Was war denn zum Beispiel der erste Creator, mit dem ihr zusammengearbeitet habt?
Ja, also die Story ist ja noch ein bisschen anders. Also wir sind eigentlich auch aus dem Schulbereich mit der Idee dahin gekommen, okay, wir wollen halt individuelle Textilproduktion ab kleinen Mengen halt ermöglichen. Und es gibt ja in Deutschland in dem Markt eigentlich hat es, sagen wir mal, wenig Optionen. Das hat sich auch nicht viel getan. Also es gab zwar Food of the Loom Shirts, Gildan Shirts vor 25 Jahren. Die wurden im Siebdruck bedruckt. Das geht immer noch in Deutschland. Das geht auch sehr schnell, gut und zuverlässig. Dann gab es irgendwie den Siegeszug von DTF, also Direct to Garment, also Digitalprint oder Inkjet-Print halt direkt auf dem Textil oder jetzt gerade DTF, also Inkjet-Druck auf einer Folie, die dann aufgebracht wird. Und das ist aber halt immer, sagen wir mal, eine Standardware mit einer zum Teil vielleicht nicht lupenreinen oder nicht transparenten Herkunft. Und wir haben uns immer gefragt, warum geht es nicht? Warum können, keine Ahnung, große Firmen, Labels, Kollektionen auch schnell produzieren? Und warum gibt es keinen Anbieter, der das einfach für andere anbietet und einfach sagt, hey, wir produzieren nicht unsere eigene Marke, sondern wir produzieren sehr schnell, flexibel, kleinere Mengen halt selber. Und das war die grundsätzliche Idee, weil wir uns immer gedacht haben, ey, Firmen wie, keine Ahnung, Flyer Alarm, und so haben wir den Druckmarkt vor 25, 30 Jahren einfach dadurch aufgemischt, dass sie halt gesagt haben, durch Sammelform gute Preise, kleinere Mengen und haben wir nachhaltig den Druckmarkt verändert. Wir haben uns immer gefragt, warum das im Textil nicht passiert. So, und das war die grundsätzliche Idee. Und dann sind wir halt abgebogen, haben am Anfang versucht, mehr Corporate Wear zu machen, was bei der jetzigen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland vielleicht manchmal nicht so einfach war. Haben dann relativ viele Vereine gemacht und sind dann eigentlich durch Zufälle, weil wir schon relativ viel Bücher im Creator-Markt gemacht haben. Gerade so in der, sag mal, Kochbücher, in diversen Sport-Communities sind wir dann einfach reingerutscht. Und ich glaube, wirklich nennenswert, so der erste große Shop, den wir gemacht haben, ist Jasmin Gnu. Mhm. Genau, den betreiben wir immer noch und sind super happy mit der Zusammenarbeit. Also
Gnu ist ja die erste Creatorin auf YouTube, die 1 Million Subs erreicht hat als Frau. Also war auch hier im Podcast schon ganz früh zu Gast. Also freue mich sehr, dass du den Namen erwähnst. Und was habt ihr da genau gemacht? Also Shop-Erstellung, Produkterstellung?
Genau, also das ist bei uns sehr flexibel. Wir bieten eigentlich alle Services rund um Produkte an. Also wie ich gerade schon erzählt habe, wir haben ein relativ großes Produktteam mit verschiedenen Schwerpunkten, verschiedenen Fachrichtungen. Egal, ob es jetzt irgendwie Hardware ist, Textil ist oder halt auch Bücher oder, sag ich mal, Papier. Und dann ist die Produktentwicklung, dann meistens die Produktion oder der Einkauf oder die Produktionsbegleitung. Dann bauen wir halt auch gerne die Shops. Also ist immer meistens Shopify, so dass wir sie auch bei YouTube Shopping natürlich einbinden können. Und machen dann halt auch komplett das Fulfillment und Customer Support. Und alle Dienstleistungen können aber halt auch einzeln einbezogen werden. Also wenn ich jetzt hier ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Real-Life Guys, für die dürfen wir ab und zu entwerfen. Produzieren zum Teil, aber die sagen halt, hey, wir wollen die Logistik wirklich selber machen. Die machen es wirklich händisch selber, weil sie einfach sagen, sie wollen halt näher an ihrer Community sein. Mhm. Und wir sagen halt, es gibt jetzt nicht nur diesen einen Weg, sondern wir sind flexibel.
Wie ist denn das aus Fanperspektive? Warum kaufen Menschen auf YouTube von YouTube-Creatern Produkte? Also das werdet ihr doch bestimmt psychologisch analysiert haben.
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage, auf die es auch, da gibt es sicherlich auch verschiedene Meinungen. Wir, also ich persönlich würde immer sagen, es ist halt definitiv ein Community-Gedanke. Du hast halt jemanden, mit dem du dich identifizierst, den du gut findest und der dann gegebenenfalls wirklich passende Produkte rausbringt und jetzt nicht einfach nur aus dem Gedanken, hey, ich mache mal ein Produkt, sondern auch Sachen, mit denen sich dann wiederum die Community identifizieren kann. Und dann ist es im Endeffekt eine Win-Win-Situation, weil die Community was hat, wo sie im besten Fall auch irgendwie mitgenommen wurde oder gefragt wurde, was für ein Produkt halt auch passen würde. Oder
vielleicht hat sie sogar den Weg verfolgt, wie Produkt entstanden ist, ne? In einem Vlog aus der Türkei oder wo.
Ja, also ich sag mal, die Best Cases sind wirklich, ich nenne jetzt mal Schlorox, der jetzt irgendwie seine Community wirklich mitnimmt. vom Designprozess, dann zum Beispiel anderes Beispiel, Rick Azars hat dann bei uns 3-4 Tage Content in der Produktion gemacht, zeigt, wo es herkommt. Das ist halt bei uns möglich. Weil,
also der war mit euch in der Türkei?
Ja, wir haben relativ viele Creatorinnen und Creator in der Türkei.
Cool.
Also ich sag mal, es ist auch immer für jeden, alle sind eingeladen. Mhm. Ja, wir hatten schon, auch wir im Fußballverein waren halt da und es ist halt absolut transparent, die Produktion. Wir haben ganz wenig Zulieferer und die Lieferkette ist halt sehr kurz, sodass man wirklich quasi im besten Fall bei unserer neuen Linie von der Ernte jetzt irgendwie im Oktober über die Spinnerei, Strickerei, Färben, Schnitt, Veredelung, Konfektion, Packen und Versenden einfach komplett begleiten kann, also wenn man es möchte.
Also ist das moralisch und ethisch bei euch absolut höchster Standard und der wird dann auch gezeigt?
Das würde ich sagen. Es gibt, glaube ich, keinen transparenteren Ansatz.
Und das funktioniert, weil ich lerne in diesem Podcast immer wieder, Authentizität zählt, wenn es um Erfolg auf YouTube geht. Das ist dann auch in dem Thema Shopping auf YouTube der Fall, oder?
Absolut, ja. Also ich glaube, dass ein Creator wie ich jetzt auch mal völlig in Anführungszeichen unpassende Produkte oder Produkte, wo man sich fragt, okay, wie ist das jetzt zustande gekommen, halt noch sehr erfolgreich launched, ist, glaube ich, vorbei. Mhm. So, und es geht immer mehr dahin, dass, glaube ich, erfolgreiche Creatorinnen und Creator sich ja auch irgendwo als Brand entwickeln und im besten Fall auch irgendwann selber sagen, okay, wir entwickeln uns sogar als Brand weiter oder wir entwickeln jetzt ein Produkt oder eine Produktlinie, auch unabhängig von dem Creator-Namen halt. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die langsam und stetig aber voranschreitet.
Kannst du uns nochmal durch diesen Prozess tragen, wie geht denn YouTube-Shopping in der Praxis aus deiner Sicht und Teil des Geschäfts?
Also meinst du, wenn du jetzt erfolgreicher YouTuber bist oder generell YouTuber bist und dann sagst, du möchtest Produkte machen?
Ja, zum Beispiel. Also
okay, also im Endeffekt fängt es halt immer mit der Idee an. Also eine Creatorin oder ein Creator kommt auf uns zu oder meistens das Management. Also hier auch nochmal schöne Grüße an Ubase, zum Beispiel das Management von Jasmin, mit denen wir mehrere Weeklies quasi zu jeder Creatorin und Creator haben.
Man sagt, dass Jasmin in solchen Meetings auch dabei ist.
Ja, ist das so? Ist wöchentlich. Also das kann ich einfach nur sagen, das ist natürlich eine Traumzusammenarbeit. Aber halt generell mit dem Ubase-Team, da gibt es noch andere Managements. Also wie gesagt, ich habe die Real-Life-Gang schon genannt. Da gibt es viele, mit denen wir einfach super eng zusammenarbeiten. Und dann gibt es halt, meine ich mal, seitens des Managements, seitens der Creatorin oder des Creators, gibt es einfach eine Idee. Und dann überlegt man gemeinsam, wie man daraus halt ein Produkt gestalten kann. Und dann wird es ein bisschen Ping-Pong gespielt, wie halt auf der, sag ich mal, Produktentwicklungsseite oder Designseite. Und ja, dann wird es halt produziert, das werden Samples gemacht, wir bauen einen Online-Shop, den binden wir natürlich dann über YouTube Shopping und auch generell gerne ein. Und ja, dann wird halt produziert und dann hoffentlich erfolgreich veröffentlicht. Und dann hören wir natürlich immer ganz genau in das Feedback der Community und versuchen halt wirklich sofort alles Feedback, also Kommentare aus der Community, wie ich in Echtzeit auszuwerten und das natürlich dann auch immer zu feedbacken mit dem Management und der Creatorin oder dem Creator.
Kannst du das konkret mit Leben füllen? Also was für Feedback aus der Community? Also gefällt mir nicht oder welche Größe oder wie fällt der aus? Oder?
Ja, es gibt halt, man hat ja manchmal Instant-Feedback, das dann einfach kommt, das Produkt ist, keine Ahnung, zu günstig oder zu teuer oder halt das Produkt ist, warum gibt's das T-Shirt und ich nicht auf dem Hoodie? Macht unbedingt den Hoodie. Wenn das 50 Mal kommt in der ersten Stunde, dann kann man davon sagen, hey, wir schieben einen Monat später einen Drop nach mit dem Hoodie und können dann halt auch auf die Community beziehen und können einfach sagen, hey, so, wir haben euch ernst genommen, hey, jetzt gibt's den Hoodie dazu, auch vielleicht limitiert oder so. Und das ist halt immer ein Zusammenspiel, wie ich mit Management, Creator oder Creatorin. Und je besser das funktioniert und der Informationsaustausch da ist, desto erfolgreicher sind halt die Shops und die Drops.
Und wie sehr helfen jetzt die Tools, was YouTube-Shopping angeht, die Creator in der Hand haben? Kannst du da ein bisschen erklären, wie useful ist das?
Also eine gute Einbindung, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, wenn jetzt ein Tomatolix irgendwie, darf ich sagen, Wein, er hat ja einen Wein rausgebracht zum Beispiel, wenn er das dann halt erklärt, und er macht ja auch dann viel Content drumherum, Und das Produkt halt schon vernünftig präsentiert im Video, das merkst du natürlich schon. Ne? Das ist, und wenn es dann halt verlinkt ist mit YouTube Shopping, das funktioniert schon.
Also die Conversion Rate ist da auf jeden Fall vorhanden.
Klar. Aber wie gesagt, je mehr wir sagen halt immer, was wir gelernt haben, das muss man ja einfach so sagen über die letzten Jahre, ist, je mehr die Community mitgenommen wird, eigentlich in den Entstehungsprozess, und je transparenter das ist, desto erfolgreicher sind die Drops. Oder die Kollektionsveröffentlichung. Manchmal sind sie auch durchgehende Kollektionen. Jetzt zum Beispiel bei Nessie oder so, da gibt es ja auch Artikel, die einfach never out of stock quasi sind, also NOS-Artikel. Und da merkt man einfach, sie hat vom Ansatz her wichtig ist, die Community mit einzubeziehen, es transparent zu erklären. Und ja, dann funktioniert's. Also diese Überraschungsdrops haben wir am Anfang auch immer gedacht, krass, das war ja auch mal ein Trend. Würde ich sagen, das geht nicht, funktioniert nicht mehr so gut. Mhm. Weil klar, es ist ja auch eine gewisse Wertschätzung. Wenn du deine Community fragst, so wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, Fan bist, so, du ehrlich gefragt wirst und deine Sachen halt umgesetzt werden, so, oder deine Ideen umgesetzt werden, oder es gibt ja sogar Beispiele, wo Creator wirklich Personenbezug bei Produkten halt haben, dann das ist halt eine unglaubliche Wertschätzung ja auch. Und es ist ja logisch, dass es besser funktioniert.
Ja, krass. Und was ist denn gerade so der Trend in diesem Bereich? Du hast das jetzt gerade angesprochen, das Beispiel, aber gibt es auch noch bestimmte Produkttrends oder Quality-Trends, die besonders gefragt sind oder gehen?
Also ich glaube generell bewegt sich der Markt hin zu Qualität und Transparenz. Weil es gab ja in der Vergangenheit, kennen wir ja alle, diverse Skandale, wo dann halt, ich sag jetzt mal, zwielichtige Produzenten vielleicht auch die Ahnungslosigkeit von Creatorinnen oder Creatoren halt ausgenutzt haben und die Herkunft von Sachen verschleiert haben. Und ich glaube, das ist das größte, das ist halt ein immanentes Risiko für Creatorinnen und Creator und gerade die Managements, mit denen wir arbeiten, denen ist es halt sehr, sehr, sehr wichtig, dass halt die Herkunft einwandfrei nachvollziehbar ist von Produkten, um da halt einfach auch Schaden von ihren Talents halt abzuwenden. Mhm. Und gleichzeitig, sagen wir mal, viele Creatorinnen und Creator auch schon mal Merch gemacht haben und das Thema zum Teil eingestellt haben, ist sicherlich ist wichtig, halt qualitativ hochwertige Sachen zu machen. Das ist ja auch eine Wertschätzung an die Community. Wenn ich jetzt ein T-Shirt für 39 Euro kaufe, dann möchte ich halt auch ein T-Shirt haben, was nicht nach zweimal waschen, sagen wir mal, der Druck ab ist. Weswegen wir ja auch diesen Ansatz gesagt haben, dass wir halt versuchen, wirklich sehr hochwertig, also im Endeffekt klassische Modeproduktion im Endeffekt zu machen. So. Ich denke halt, wie gesagt, Nachhaltigkeit, Authentizität, und natürlich muss man es auch ganz klar sagen, irgendwo Community Support, also dass zum Beispiel der Customer Support hinten raus dann nicht stockt, dass die Logistik schnell ist, dass halt Fragen schnell beantwortet werden, was wir zum Beispiel gemacht haben. Wir sind oft in den Livestreams unterwegs und wenn dann irgendwie Kevin sagt, ja, das T-Shirt fällt aber was größer aus, dann reagieren wir halt drauf, weil dann direkt 50 Anfragen kommen, oh, ich möchte gerne von irgendwie L auf M switchen oder so. Wir haben WhatsApp-Support, ist mittlerweile, ich glaube, fast 3/4 ist jetzt mittlerweile WhatsApp-Support.
Und das was 3/4?
Der Support-Anfragen.
Ach so, okay.
Aber ist mittlerweile bei WhatsApp. Wow. So, und das sind halt Sachen, wo wir halt auch immer versuchen, mit den Creatorinnen und Creatoren und den Managements halt Sachen zu optimieren, zuzuhören, was die Community halt möchte.
Ist da ein KI-System hinter oder sind das Menschen, die antworten?
Das sind bei uns sehr viele Menschen. Ja. Wir sind also, wir trainieren sicherlich, aber aktuell sind es in der Regel bei den großen Drops immer Menschen, weil es kommen auch mal ungewöhnliche Fragen. Und
okay, wow. Und wann ist der Moment des Kaufs? Gibt es da eine Statistik? Also zu welchem Punkt passiert das statistisch gesehen?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich habe da auch schon lange jetzt drüber nachgedacht. Können wir eigentlich nicht so festlegen. Weil, wie ich schon erzählt habe, es ist oftmals die erfolgreichsten Drops sind ein Prozess, wo die Community mitgenommen wird. Das heißt, sie werden lange irgendwo ja auch an eine Kaufentscheidung rangeführt oder sind haben das Produkt mitgestaltet. Wo, wenn man ein Produkt mitgestaltet hat, ist sicherlich die Kaufentscheidung schon mal wahrscheinlich positiv irgendwo gefallen. Und daher können wir jetzt nicht sagen, hey, die Kaufentscheidung fällt jetzt wirklich total spontan. Es wird sicherlich geben. Was wir gelernt haben, ist, dass, sagen wir mal, Beikäufe, dass man das sehen kann. Also wenn Shops sehr oft neue Artikel machen, dann siehst du halt immer irgendwo auch, dass andere Artikel mitgekauft werden. Mhm. Also das kann man schon irgendwie sagen, dass das beeinflusst. Aber ansonsten würde ich jetzt arg in die Glaskugel gucken, wenn ich jetzt oder irgendwas erzählen würde. Wir würden sagen halt, dass die Kaufentscheidung maßgeblich von der Kommunikation mit der Community halt irgendwo geprägt wird.
Mhm. Mir ist schon bewusst, dass YouTube nicht die einzige Plattform da draußen ist. Wenn du jetzt als Berater von Creatern ja sicherlich unabhängig bist und auch agieren musst, was ist denn so dein Argument für YouTube, warum man auf YouTube Shopping machen sollte und wie gut das aus deiner Sicht so funktioniert? Also wie ist denn da der Pitch?
Also erstmal muss ich ja auch so sagen, wir sagen halt immer, prinzipiell raten wir Creator natürlich, ihre Produkte immer auf allen Kanälen zu bewerben. Also es macht ja Sinn, dass man das, egal ob es jetzt Snapchat, Twitch, Insta, auf allen Plattformen, wo man sich halt rumtreibt. Wir würden sagen, oder unsere Erfahrung ist, dass es langfristig für Creator immer Sinn macht, einen eigenen Shopify-Shop halt oder halt einen Shop zu haben, der unabhängig von der Plattform ist. Also bei TikTok ist es ja im Endeffekt ein geschlossenes System. Das hat Vorteile, wie vielleicht noch schnellere Bezahlung. Aber es hat natürlich auch Nachteile. Man hat nicht die komplette Kontrolle. So, und da sagen wir schon, dass der YouTube-Ansatz oder YouTube-Shopping-Ansatz sicherlich für Creatorinnen und Creator, die langfristig irgendwie eine Brand aufbauen wollen und so, aktuell, zumindest subjektive Meinung von mir, würde ich sagen, ist der nachhaltigere.
Wie wichtig ist das für einen Creator? Viele da draußen wissen ja wahrscheinlich nicht so genau die verschiedenen Einnahmequellen von YouTube, die ja bis zu 10 sein können, wenn man das alles nutzt. Und welchen, also neben Werbung, neben Channel-Mitgliedschaften und so weiter. Welche Rolle spielt da das Shopping-Thema und ja, welche Relevanz nimmt das dann ein für die Creator jetzt in euren Fällen? Da gibt es ja von bis.
Das ist auch einfach von bis. Es ist halt immer, wie viel Zeit eine Creatorin und Creator halt auch mit dem Thema Produktentwicklung und so verbringt. Ne? Und es gibt ja auch viele Beispiele, wo große Brands draus entstanden sind, also aus, sag ich mal, Merch Konzepten oder halt aus Produktkonzepten.
Welche meinst du?
Was ist denn ein gutes Beispiel? Eternal God zum Beispiel oder halt Peso. Das sind ja so die bekanntesten. Mhm. So, ich denke, das ist schon sehr erfolgreich und da wird natürlich auch gut Geld verdient. Prinzipiell würde ich aber sagen, dass Merch jetzt nicht überrelevant ist, also nicht relevanter ist jetzt als irgendwie Markenkooperationen oder so, sondern dass es einfach für den nachhaltigen Aufbau von halt Creatorinnen und Creatoren halt einfach ein wichtiges Standbein ist. Genauso wie du ja als Creatorin und Creator meistens mehrere Plattformen spielst oder dann halt auch gegebenenfalls mal einen Podcast machst oder halt irgendwo vielleicht auch mal irgendwie ein Fernsehformat, ne? Das ist ja auch unterschiedlich so. Und so da hilft ist es sicherlich ein immer wichtiger werdendes Standbein.
Interessant. Und wenn du in die Zukunft guckst, so die Evolution von Social Commerce, wo geht das denn hin? Also ich weiß gar nicht, wie sind wir denn in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern unterwegs? So was diesen Markt angeht und wo guckst du hin und wo findest du Inspiration?
Ich muss zugeben, fragst du jetzt wahrscheinlich den Falschen. Also ich kann jetzt nicht mir anmaßen, da jetzt wirklich einen riesen Überblick zu haben. Prinzipiell haben wir einfach gemerkt, dass Live-Shopping sehr, sehr gut funktionieren kann. So, wenn es halt, wie gesagt, Produkte sind, die halt mit der Community in Einklang sind, dann ist das sicherlich ein spannendes Konzept. Ich meine, es gibt es ja halt auch schon seit Jahrzehnten irgendwie QVC, haben vielleicht unsere Eltern schon gekauft. Hat ja damals auch funktioniert, aber da war es halt auch. Das war eine Erfinderin oder eine, ich kenne eine Nachbarin von meiner bedeutendsten Puppendesignerinnen der Welt, die hatte eine Show in den USA in den 90ern auf QVC. Die konnten sich halt mit der Person identifizieren. Da haben dann gedacht, okay, krass, sie hat halt die Puppe gemalt und das ist wirklich zum Teil noch Handarbeit. Und auf einmal war eine Geschichte hinter, ist ja genauso wie jetzt, es ist halt Content gewesen. Anderes Medium, aber im Endeffekt das Gleiche. Und ich glaube, da steckt sicherlich Potenzial drin.
Mhm. Du hast gerade live angesprochen, welche Rolle spielt denn das langformatige Video auf YouTube? Weil da sind ja auch mehrere Punkte möglich, dann zum Call to Action zu kommen, ne? Also den einzusetzen. Welche Rolle spielt das?
Ich würde sagen, es ist sicherlich ein sehr gutes Tool, um halt, gerade wenn du deine Community halt mitnimmst, in einen Entwicklungsprozess, in einen kreativen Prozess, an deren Ende oder an dessen Ende halt irgendwo ein Produkt steht oder eine Kollektion, weil du halt einfach die Möglichkeit hast, viel Informationen oder halt auch einfach den Werdegang oder die Evolution von so einem Produkt zu zeigen.
Mhm. Ist es eigentlich wichtig, eine Millionenbasis als Subscriber, von Subscribern zu haben, um erfolgreich Shopping zu machen? Oder was ist wichtig?
Ja, würde ich nicht sagen. Es gab ja, wir hatten uns ja im Vorfeld schon unterhalten. Ich glaube, Kevin Kelly mal irgendwo bei Tim Ferriss 2008 im Podcast gesagt, du brauchst halt 1000 Hardcore-Fans. Nein, wir haben Creatorinnen und Creator mit vermeintlich kleinen Communities, irgendwie zum Teil unter 100.000, die sechsstellige Umsätze machen. Mhm. Wir haben da, wir wären wirklich, wir versuchen natürlich auch in der Kommunikation da zu lernen oder halt auch den Erfolg von Produkten irgendwie zu prognostizieren. Aber aktuell werden wir auch immer noch überrascht. Ich denke, dass man halt schon sagen kann, klar, viel hilft irgendwo viel, aber viel mehr ist halt Community Engagement. So, je mehr Engagement da ist und was eine stärkere Basis du im Endeffekt hast, das ist halt relevant irgendwo für, um halt Conversions dann im Shop irgendwo auch zu machen, messen.
Ich danke dir jetzt schon mal für das informative und gute Gespräch. Ich habe viel gelernt, aber ich habe noch eine Abschlussfrage. Was macht denn jetzt mehr Spaß? Abi-Shirts produzieren oder mit Creator einen geilen Drop?
Also, glaube ich, beides ist charmant. Das eine, ich sag mal so, ich möchte jetzt hier, da möchte ich keine Empfehlung aussprechen. Es ist beides herausfordernd und sehr, sehr spannend. Klar, etwas Neues oder ist ja auch für uns jetzt ein neueres Geschäft, ist manchmal natürlich aufregender, weil man das andere jetzt so lange gemacht hat. Aber für beides braucht man, glaube ich, muss man einfach gute Produkte und einen super Kundensupport halt bieten. So. Und im Endeffekt sind dann fast alle Kunden gleich. So.
Mhm. Was war denn euer Abi-Shirt damals?
Unseres? Oh, ich glaube, das kommunistische Abi-Fest. Das war auch ein Polo, das war nicht schön. Aber ey, wir arbeiten für die Kunden und das waren natürlich meine Mitschülerinnen und Mitschüler in dem Fall. Und da muss man dann manchmal auch mal den sauren Apfel beißen.
Na gut. Hannes, aber bevor ich dich in den, ist ja gar kein Feierabend, entlasse, eine Frage noch. Der ultimative Tipp an den jungen Creator, sagen wir mal, ja, auf YouTube noch nicht sehr lange bestehenden Creator.
0177-420-1300, ruft mich an und dann sprechen wir über das Thema. Nein, Scherz beiseite, wir haben jeden Tag auch Anfragen von kleineren Creatoren, die vielleicht ein Label machen wollen und bei vielen versuchen wir im Gespräch halt auch, oder was heißt versuchen wir, aber dann entsteht im Gespräch schon die übereinstimmende Meinung, dass es vielleicht noch zu früh ist oder dass da, und wir versuchen schon ehrlich wirklich zu beraten.
Also, sorry, da gibt es halt die ein oder andere Träumerei oder Spinnerei dann, oder wie?
Ja, so will ich das nicht sagen, weil manchmal ist einfach der Zeitpunkt noch zu früh oder auch eine falsche Erwartungshaltung oder vielleicht auch vielleicht auch ein falsches Produkt, was wir jetzt nicht sehen. Und dann sieht man ja auch, wenn jemand zum dritten oder vierten Mal anfragt, dann sagen wir halt auch, okay, dann lass uns versuchen. So, aber wir versuchen halt immer sehr, sehr sehr ehrlich mit allen Kunden, mit denen wir halt umgehen, kleinst wie groß, zu sein und unsere Meinung zu geben. Also es geht uns nicht darum, oh, wir können jetzt nochmal 10 T-Shirts verkaufen, so, sondern wir wollen ja im Endeffekt funktioniert eine Zusammenarbeit nur, wenn halt Creatorinnen und Creator oder auch das Management und wir alle zufrieden sind am Ende des Tages.
Lieben, lieben Dank für deine Zeit hier, dass du mal von eurem Stand weggekommen bist, lieber Hannes. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viele tolle Creator-Kollaborationen oder Drops. Danke, dass du hier warst und so ein bisschen uns Wissen rübergebracht hast aus diesem Sektor. Und ich wünsche dir noch viel Spaß hier beim Creator Collective.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.